Guten Morgen. Ich habe überlegt, worüber ich predigen möchte in der nächsten Zeit und habe mich entschieden, über den Jakobusbrief zu sprechen, sodass das dann immer wieder weitergeht und wenn Sie wollen, können Sie zu Hause auch selber weiter lesen. Erst ein paar einführende Worte zu diesem Brief. Klein Bibelquiz an Sie. Wie viele Geschwister hatte Jesus mindestens? Gute Frage. Jakobus war einer davon, ein Bruder. In Matthäus 13 heißt es am Ende einmal, dass da die Brüder waren und Schwestern. Das war ein Jakobus, ein Josef, ein Simon, ein Judas und Schwestern. Also das heißt ja mindestens zwei. Das heißt, Jesus hatte mindestens sechs Geschwister, vielleicht auch noch mehr. Und einer davon ist der Jakobus, der diesen Brief hier geschrieben hat. Ein Mann, der in seinem Leben, als Jesus noch sein Bruder war in Nazareth und der Umgebung, Jesus abgelehnt hat. Das heißt, er hat die Sendung von Jesus, genau wie seine ganze Familie, nicht begriffen. Erst nach Jesu Tod oder vielleicht auch bei dem Tod, bei der Auferstehung dann, hat er offensichtlich begriffen, wer Jesus ist. Wenn Sie 1. Korinther 15 lesen, da ist eine Auferstehungsliste, eine Zeugenliste. Da heißt es, dass Jesus seinen Jüngern erschien und dann erschien er dem Jakobus und dann den 500 auf einmal. Dieser Jakobus wurde dann der Leiter der Urgemeinde in Jerusalem. Eigentlich war ja Petrus, Johannes und er eine Säule, aber so bei manchen Verhandlungen war er dann federführend. Ein Mann, der heute würde man sagen messianischer Jude ist, den Begriff gab es damals noch nicht, fest im Judentum verwurzelt, in allen Gebräuchen, Gewohnheiten, sieht man auch in diesem Jakobusbrief, aber natürlich Jesus kennt und lebt. Dieser Brief erwähnt den Namen von Jesus nur zweimal. Er schreibt nichts über die Auferstehung von Jesus, aber er hat ganz viele praktische Lebenshinweise. Ja, ich predige heute Kapitel 1, Vers 1 bis 12. Der Jakobus ist dann übrigens im Jahr 62 als Märtyrer gestorben. Er wurde gesteinigt im Auftrag des damaligen hohen Priesters. Der hat gerade einen Regierungswechsel genutzt. Der eine Statthalter war gerade gegangen, der neue noch nicht da. Und da hat er so ein bisschen die Gerichtsbarkeit selber übernommen, sodass also Jakobus mit seinem Leben seinen Glauben bezeugt hat. Hier heißt es: Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, wünscht den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, Heil. Ja, 12 Stämme in der Zerstreuung könnten einmal diese 12 Stämme Israels sein, von denen wir ja nicht wissen, wo sie leben im Einzelnen, oder eben die Gemeinde als sozusagen das neue Volk Israel, das sich ja inzwischen auch auf der Welt damals zerstreute und heute in der ganzen Welt ist. Achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet und erkennt, dass die Erprobung eures Glaubens Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk zur Folge haben, damit ihr vollkommen und ganze Leute seid, die in nichts einen Mangel zeigen. Wenn aber jemand von euch an Weisheit Mangel hat, erbitte er sie von Gott, der allen ohne weiteres gibt und nicht schimpft, und sie wird ihm gegeben werden. Erbitte aber mit Zuversicht und zweifle nicht, denn der Zweifler gleicht der Welle des Meeres, die vom Wind bewegt und getrieben wird. Denn ein solcher Mensch meine nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde. Er, ein zwiespältiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Es rühme sich aber der Bruder, der niedrig ist, seiner Hoheit, der Reiche aber seiner Niedrigkeit. Denn wie die Blume des Grases wird er vergehen. Denn die Sonne geht auf und mit dem Glutwind und lässt das Gras verdorren und seine Blume abfallen, und die Schönheit ihres Aussehens ist dahin. So wird auch der Reiche in seinen Wegen verwelken. Selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche er denen verheißen hat, die ihn lieben. Ja, hier ist die Rede von Versuchung und könnte auch sagen von Erprobung. Zurzeit läuft die Tour de France, ich nehme an, mancher verfolgt sie, wie die Leute da so über die Pässe hecheln und durch die Gluthitze oder Kälte auf den Bergen fahren, Tausende von Kalorien verbrauchen, gar nicht wissen, wie sie den Nachschub an Nahrungsmitteln so schnell wieder zuführen können. Und dann kann man noch so ein gelbes oder grünes Trikot da irgendwie überziehen, wenn man irgendwelche Leistungen gebracht hat. Und der Spitzenfahrer ist ein Mann, ein Amerikaner, Lance Armstrong, der seinen Vorsprung langsam und beharrlich ausbaut. Ein Mann, der eigentlich aus schwierigen Bedingungen kommt. Er war krebskrank, hat aber seine Krankheit mit eisernem Willen überwunden, hat eine Biografie geschrieben. Und darin schreibt er, dass er in solchen Rennen immer bis an die Schmerzgrenze geht. Also bis an das Alleräußerste, wo es wirklich nicht mehr weitergeht. Insofern könnte man sagen, ist ein Mann, der seinen eigenen Glauben erprobt. Der testet den im Einsatz und offensichtlich mit Erfolg. Wenn es hier heißt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, in mancherlei Erprobungen, dann ist das Ziel dieser Versuchung die Bewährung, nicht das Versagen. Der Feind Gottes hat natürlich das Ziel und sagt, gib auf, schaffst du sowieso nicht, bist nicht fehlerfrei, kein Vorzeigechrist. Aber Gott hat das Ziel der Bewährung. Und wir sollen dabei bleiben und Geduld entwickeln. Geduld ist ja etwas, was man nicht kaufen kann. Man kann es nur lernen oder eben auch von Gott geschenkt bekommen. Geduld heißt, dabei zu bleiben. Es gibt so viele Aktionen, bei denen es einen ersten Schritt gibt und dann kommt kein zweiter mehr, weil irgendwo eine Schwierigkeit auftauchte und derjenige nicht dabei blieb. Während dort, wo Gott etwas anfängt, vollendet er es meistens auch und führt weiter. Ja, Erprobung kann natürlich auch hart sein und es gibt in Ihrem und in meinem Leben sicher manche Dinge, wo wir sagen, darauf würde ich gerne verzichten. Und ich würde mir das etwas schöner und angenehmer vorstellen. Ich habe den Kindern in der Schule gerne eine Geschichte erzählt von einem rothaarigen Mädchen namens Mary aus Schottland, Aberdeen, die vor etwa 150 Jahren lebte, ganz primitiv, vielleicht so ähnlich wie in Tadschikistan heute, nur damals hatten die noch weniger. Ihr Vater war Alkoholiker, wenn er getrunken hatte, wurde er auch gewalttätig, hat in der Familie Dinge demoliert, die sie dann wieder aufräumen mussten, wenn er wieder trocken war vorübergehend. Sie hatte noch 6 Geschwister, sie war die Älteste. Und als sie 11 Jahre alt war, starb ihr Vater. Er lag eigentlich einfach morgens tot im Bett, hatte sich, sagen wir, zu Tode gesoffen. Und sie musste jetzt mit 11 Jahren das Geld für die Familie verdienen. Das heißt, sie ging 6 Stunden in die Schule. Dann hat sie 6 Stunden gearbeitet und vorher und hinterher hat sie noch in der Familie geholfen. Sie war ein sehr wildes Mädchen und so eine Nachbarin, ich hatte das letzte Mal von ihr erzählt, so eine alte, liebevolle, schreckliche Dame, verschenkte an diese armen Kinder Brötchen, so ähnlich wie das Brot hier, und sagte aber, wenn du dein Leben nicht veränderst, wird es einmal furchtbar enden, denn Gott hat dich im Blick und so wild wie du bist, kann das gar nicht gut gehen. Da bekam sie Angst und hat dann abends ihr Leben Jesus anvertraut, weil sie eben nicht furchtbar enden wollte, sondern doch lieber richtig unterwegs sein wollte mit Jesus. Sie hat dann als Kind eine Straßenkinderstunde gegründet, fing also an in der Bibel zu lesen mit 11 Jahren, hat die sehr gerne gelesen und hat auf der Straße eine Kinderstunde für andere Kinder gemacht, wurde dann allerdings von Straßenjungen verfolgt, musste dann doch in einen Raum gehen und hat sich da aber bewährt im Widerstand. Als sie 26 Jahre alt war, nahm sie einen Ruf an, den sie von Gott hörte, nach Nigeria zu gehen, in ein Gebiet, wo Menschenfresser zu Hause waren, Kannibalen, und wo sich Geschäftsleute nur bis an die Küste trauten, um da Alkohol zu verkaufen, und ins Innere des Landes kam mehr oder minder kein Weißer. Da ist sie hingegangen und hat dann dort diese Kannibalen so langsam gewonnen für Jesus und für einen anderen Lebensstil. Etwas, was sich bis heute auswirkt, obwohl sie 1915 schon gestorben ist. Stellen Sie sich vor, das wäre so ein nettes Mädchen gewesen, so mit Tennisspiel, mit Klavierunterricht, wohl behütet, das Reiterferien macht auf dem Bauernhof. Und das hätte dann einen Ruf bekommen, nach Nigeria zu gehen. Da wäre sie nie hingegangen. Aber so war sie eigentlich ein ganz hartes, brutales Leben gewohnt und so hart und brutal ging ihr Leben weiter, aber im Segen und in der Führung Gottes. Ja, hier steht, wir sollen vollkommene Leute sein zu einem vollkommenen Werk. Vollkommen heißt hier nicht fehlerfrei, sondern vollkommen heißt vollkommen vorbereitet für das, was Gott tun möchte. Ja, wenn Sie zum Beispiel Ihr Examen haben in einem bestimmten Beruf, haben Sie die rechtliche Voraussetzung, jetzt diesen Beruf auszuüben. Das heißt, Sie sind vollkommen vorbereitet, auch wenn Ihnen natürlich noch manche Erfahrung fehlt. Das ist hier gemeint, nicht in dem Sinne von fehlerfrei, vollkommen vorbereitet für das, was Gott durch Sie oder durch mich tun möchte. Ja, manche dieser Vorbereitungen verstehen wir vielleicht nicht immer in allem, aber sie zeigen sich in der Führung Gottes doch als hilfreich oder ein Segen. Da las ich ein nettes Beispiel von einem amerikanischen Pastor, der bei einer Tankstelle etwas gekauft hat und als er dann rausging, sagte: Mensch, irgendwie, das war so billig, kann das denn sein? Guckte sich den Kassenzettel nochmal an und sagte: Nee, das kann nicht sein, der Mann muss sich vertan haben. Ging also wieder zurück und sagte: Schauen Sie mal, ich habe das hier gekauft, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so billig ist. Schauen Sie doch nochmal, vielleicht haben Sie sich ja doch verrechnet. Und sagte: Ja, natürlich, ich habe das bewusst gemacht. Ich war am letzten Sonntag in Ihrem Gottesdienst und ich wollte einfach mal testen, ob Sie das auch tun, was Sie predigen. Und deshalb habe ich Ihnen einfach mal ein bisschen zu viel ausgegeben. Gut, er hat seinen Test bestanden, wobei ich natürlich nicht sicher bin, dass Sie und ich unsere Tests immer bestehen. Ich vermute, dass da manche auch daneben gehen und dass wir manches, was uns zum Segen gedacht war, nur als Belastung empfinden und schimpfen, statt Gott zu danken und es anzunehmen und zu erwarten, dass er uns dadurch bringt. Ja, wo können Glaubenstests sein, wenn sie noch im Alltag, im Beruf stehen? Gibt es da natürlich jede Menge Tests. Ein Test ist immer die Wahrheitsfrage: Wie steht es aus mit der Firmenphilosophie? Wo wird gelogen? Müssen Sie das auch tun oder nicht? Ich denke an einen Diplom-Ingenieur, den ich kannte, der sagte: Mein Chef hätte mich gerne oft rausgeschmissen, weil er wusste, wenn er lügt, muss er alleine lügen, ohne mich. Aber er sagte ja, irgendwie brauche ich natürlich auch Leute, die zuverlässig sind. Deshalb hat er mich behalten. Ja, also ein Test an dieser Stelle. Der andere Test ist neben Wahrheit immer die Frage der Liebe, die Frage des Redens übereinander. Natürlich hat es auch was mit Personalpolitik zu tun. Viele Herausforderungen, aber nicht nur am Arbeitsplatz, auch in der Familie. Da gibt es ja auch schwierige Entwicklungen bei jungen Leuten, aber auch bei älteren Leuten oder Leute, die überhaupt schwierig sind. Und dann nicht wegzulaufen, sondern irgendwo zu sagen: Ja, mein Platz ist dabei zu bleiben. Wobei das sicher auch Vergebung beinhaltet, weil Sie und ich ja nicht immer richtig reagieren, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Ja, wenn wir Jesus kennen, ist das keine Garantie für einen schönen Panoramaweg mit Sonne, mit schönen Alpenblumen rechts und links des Weges, sondern da gibt es oft genug auch andere Wegstrecken. Ja, zurzeit werden bei Christen natürlich auch immer ethische Fragen gestellt und gelöst. Unsere öffentliche Gesetzgebung entfernt sich ja immer mehr von den biblischen Maßstäben. Bei Hitler hat man die Euthanasie noch verurteilt. Heute werden Behinderte vor der Geburt natürlich selektiert und ausgeschieden, wenn man sie erwischt und es nicht gerade bewusst gläubige Eltern sind, und vieles mehr. Von manchen sexuellen Fehlentwicklungen gehen wir davon aus, dass sie heilbar sind. Der Staat sagt: Nein, wir wollen dort eine Partnerschaft ermöglichen. Und so gibt es manche Dinge, die gegeneinander laufen und wir sind herausgefordert. Oder wenn Sie sagen, nur Jesus ist der Weg, dann sind Sie intolerant. Es gibt doch so viele Religionen, weshalb ist nur Jesus der Weg? Und wenn Sie dann sagen, ja, diesen Jesus muss man auch noch aufnehmen, das heißt, es reicht nicht, getauft zu sein oder im Gottesdienst zu sitzen, sondern muss persönlich in das Leben kommen, dann grenzen Sie ja wieder viele Leute aus. Und gegen solchen Gegenwind müssen Sie sich dann durchsetzen und sagen, doch, ich glaube das, Jesus muss im Herzen wohnen und er ist der einzige Weg. Viele von uns sind herausgefordert durch persönliche Krankheit oder in der eigenen Person oder in der Umgebung, durch Verlusterfahrungen dieser oder jener Art oder auch durch Pflege vielleicht von Angehörigen. Ja, Gott lässt das zu, er geht mit und er trägt mit. Ich las ein Beispiel, wobei Beispiele natürlich immer sehr schön sind, die Wirklichkeit sieht oft etwas härter aus. wo Eingeborene, wenn sie durch einen Fluss laufen, da gibt es ja oft keine Brücken, und sie wissen, das Wasser ist ziemlich tief heute, sie sich einen ganz großen, schweren Stein auf den Kopf legen, damit sie etwas mehr Standfestigkeit haben und nicht abgetrieben werden. Ist also interessant, eine zusätzliche Last, um nicht weggespült zu werden. Ist ja auch interessant, wann ihr oder mein Glaube Tiefe gewinnt, ob dann, wenn alles so schön strahlt, oder eben, wenn auch manche Last irgendwo auftaucht. Ja, dann heißt es hier, wir dürfen in diesem Ganzen um Weisheit bitten. Weisheit ist keine Frage der Philosophie, sondern der praktischen Lebensbewältigung. Und da kann man bitten und sagen, Herr Jesus, ich weiß im Moment nicht, was richtig ist. Hilf mir bitte, die richtige Entscheidung zu treffen und hilf du mir dann auch entsprechend durchzukommen. Ja, ist wichtig für Sie, auch für mich, bis hin zur Frage Zeiteinsatz, wo setzen Sie sich für andere Leute ein, wo für Ihre Familie, wie lässt sich das miteinander vereinbaren, wie sieht es aus mit dem Einsatz Ihres Geldes, Ihr Engagement überhaupt. Und dann mit Zuversicht zu beten, denn jemand, der keine Zuversicht hat, sei ein Zweifler. In dem Wort Zweifel steckt das Wort zwei drin. Wenn es zwei Möglichkeiten gibt, muss man sich für eine entscheiden. Wenn Sie sich nicht entscheiden, dann bleiben Sie untätig oder unentschlossen. Ja, wir dürfen mit Zuversicht beten. Ich nehme an, dass Sie das auch tun, an dieser und jener Stelle und manchmal auch nicht. Was ist, wenn ich nicht weiß, ob ich das wirklich glauben kann, was ich bete? Soll ich dann schweigen oder es trotzdem sagen? Da gab es einen Mann, der zu Jesus kam und sagte, hilf meinem Sohn, wenn du etwas vermagst. Und Jesus sagt, alles ist möglich, dem der glaubt. Und was sagt er dann? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ja, war das jetzt Zweifel oder war das Glauben? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er hat Gott sein Herz ausgeschüttet. Und die Bibel sagt, dass es gut ist, wenn ich ihm auch sage, wo in mir noch ein Haken ist, wo ich sage, ich möchte es gerne, aber ich glaube es noch nicht so ganz. Ich denke, das ist auch Glauben, Gott einfach sein Herz zu öffnen. Der Feind möchte Zweifel sehen. Sie kennen 1. Mose 3, die Geschichte, wo die Schlange mit Eva spricht und sagt, sollte Gott gesagt haben. Das heißt, der Feind zieht Gottes Zusagen in Zweifel, in Frage, um Menschen zum aktiven, eigenmächtigen Handeln zu verleiten, losgelöst von der Führung Gottes. Und oft gelingt ihm das leider, aber wenn Gottes Wort geglaubt wird und das Gebet dahinter steht, dann gelingt es ihm letztlich nicht. Ja, denken Sie an berühmte Leute wie ein Abraham, der hatte die Zusage, dass er einen Sohn bekommen würde in der Segenslinie Gottes, aber es dauerte ihm zu lang und dann hat er ein bisschen nachgeholfen, indem er mit seiner Magd, sozusagen der zweiten Frau, dann einen Sohn zeugte und anschließend gab es Schwierigkeiten, die bis heute sich fortsetzen über Jahrtausende. Ich fürchte, dass Sie und ich auch manchmal so Gott ein bisschen nachgeholfen haben, weil wir Glauben nicht aushalten wollten und sagten, irgendwo muss ich doch auch selber etwas tun und es war dann nicht immer das Richtige. Ja, wenn wir Weisheit haben, wenn wir ein Ja zu Jesus haben, dann haben wir auch eher ein Nein zur Sünde. Ich erinnere mich an eine Jugendfreizeit, wo ein Mädchen war, die gläubig geworden war, wo ich ihr sagte, weißt du, ich fände es gut, wenn du nicht ständig einen neuen Freund hättest. Ja, die hatte so wie die Handtücher gewechselt. Und da sagte sie, ja, ich sehe das auch so, aber ich kann es nicht verändern. Ja, ich habe kein Nein zu dieser Sache, weil ihr Ja zu Jesus zu schwach war. Dort, wo das Ja zu Jesus stärker wird, gibt es auch eher die Möglichkeit, Nein zu sagen. Und mancher übernimmt ja nur Posten, weil er nicht Nein sagen kann, rutscht in irgendwelche Verpflichtungen rein, die ihn dann binden über Jahre. Und es wäre besser gewesen, wenn er Nein gesagt hätte, weil er mit Jesus im Gespräch war. Also ein Ja zu Jesus erleichtert ein Nein zu unguten Bindungen oder Verpflichtungen. Ja, wo Ihre Herausforderungen im Moment sind, weiß ich nicht. Wo Ihre Gebetserhörungen liegen, weiß ich auch nicht. Aber Gebet ist etwas Wunderbares und es ist auch schön, wenn wir füreinander beten, weil wir wissen, wo der andere vielleicht einen speziellen Punkt hat und dankbar wäre, wenn für diesen Punkt auch in seinem Leben gebetet würde. Ja, der erste Punkt war also Erprobung des Glaubens. Der zweite, man darf um Weisheit beten, dass Gott eine Antwort gibt, wie soll ich mich denn hier verhalten? Der dritte ist der, dass der niedrige Bruder sich rühmen soll seiner Hoheit und der Reiche seiner Niedrigkeit. Das heißt, in dieser Gemeinde gibt es einen neuen Ruhm. Der Niedrige soll sich seiner Hoheit rühmen. Das heißt, in menschlichen Augen sind viele Leute unbedeutend, aber in Gottes Augen wertvoll. Warum? Er ist ein Jesus wert. Jesus hat sein Leben für den Einfachsten auch gegeben. Und deshalb ist er in Gottes Augen wertvoll, auch für die Gemeinde wertvoll und auch für die Welt wertvoll. Bitterkeit und Minderwertigkeitskomplexe sind nie von Gott, auch unter uns. Und wenn jemand aus seiner Familiengeschichte heraus vielleicht stark gezeichnet ist, geht es doch darum, sich davon zu lösen und heilen zu lassen. Oder anders ausgedrückt, vielleicht auch gesund lieben zu lassen, auch wenn manche Narbe übrig bleibt, aber doch irgendwo die Wunde geschlossen wird. Und wenn jemand festgefressene Bitterkeit in seinem Leben hat, dann ist es sicher gut, sie in der Beichte einem Gott in der Gegenwart eines anderen Christen zu sagen, um sie endlich loszuwerden. Ja, Christen können sich ihrer Hoheit rühmen, weil sie in Gottes Augen wertvoll sind. Und Reiche sollen sich ihrer Niedrigkeit rühmen, weil sie wissen, ich habe zwar viel, aber das Fundament meines Lebens ist nicht mein Geld, sondern Jesus. Und wie schnell Geld sich auch verändern kann, erlebt man ja zurzeit bei den Aktien. Meine Frau telefonierte gerade mit einem Onkel von ihr, der früher bei Telekom gearbeitet hat. Und da bekam man natürlich auch Vorzugsaktien, die man kaufen konnte. Er sagte scherzhaft, hätte ich mir einen Kasten Bier gekauft, könnte ich wenigstens jetzt noch das Flaschenpfand kriegen. Als Überlegung, wie Dinge einfach zusammenfallen und auch Reichtum sich verändert. In dem Psalm 49 heißt es, Vers 8, loskaufen kann sich keiner, zum Beispiel vom Tod. Ich hatte vor Jahren hier mal eine Beerdigung, die ich nicht halten musste, es war im katholischen Bereich, wo ein prominenter Bürger Obertshausens gestorben war, auch sehr reich. Und da habe ich nur mal hinterher ein Foto geschossen, das war auf dem alten Friedhof, wo der ganze Vorplatz ausgelegt war mit Grenzen. Der ganze Vorplatz. Und dachte ich, das ist irgendwie ein ehrendes Nachdenken, Andenken an diesen Mann. Aber über sein Leben und wohin er geht, sagt es natürlich nichts. Ein Reicher, der Jesus kennt, weiß, mein Reichtum ist mir geschenkt, aber der eigentliche Reichtum ist dieses neue Leben mit Gott. Vor Jahren gab es mal Jugendliche, damals gab es noch diese großen Mercedes-Autos, heute sind ja wieder etwas kleiner geworden, auch wenn sie groß sind. Und da fragte ein Jugendlicher, kann man denn Christ sein, wenn man so ein großes Auto fährt? Sagte ich, natürlich, wenn das zum Einkommen passt. Und Reichtum kann ja auch ein Segen sein für viele, mit denen er geteilt wird. Und gerade in so armen Ländern wie Tadschikistan oder wir hatten in Haiti diese Diskussion geführt, die Frage ist, ab wann kann ich eigentlich von dem, was ich besitze, etwas abgeben? Erst wenn es für mich reicht oder auch dann schon, wenn es nicht reicht? Erst wenn alle Schulden bezahlt sind oder auch dann, wenn ich noch Schulden habe? Und ich denke, Einzahlungen auf diese Segensbank Gottes sind immer möglich, um Reichtum bei Gott zu sammeln. In der Bibel steht mal, geben ist seliger als nehmen. Und hier steht jetzt im Hebräerbrief noch, dass diese Schönheit des Lebens verwelken kann durch den Glutwind der Sonne. Da gab es in Israel so einen Wüstenwind, der konnte in einer Stunde die ganze Vegetation ruinieren. Nicht in mehreren Tagen, in einer einzigen Stunde, weil er so katastrophal heiß war. Und so können eben Dinge sich schlagartig verändern, wenn nicht Jesus die Grundlage ist, die bleibt. Reich sein bei Gott, auch durch segensvolles Weiterleiten des Anvertrauten. Ja, und am Ende steht da noch etwas, wo Sie vielleicht nicht gleich zustimmen. Das heißt es, selig ist der Mann, der die Versuchung standhaft erträgt. Wörtlich übersetzt glückselig, da steht das Wort Makarios. Heute streben die Leute ja nach Glücksgefühlen. Ich las gerade von einem Mann, der Buddhist ist und andere Leute unterrichtet, obwohl er Deutscher ist. Und er wurde gefragt, warum er denn Buddhist sei. Sagte er, ja, er hätte immer so ein bisschen nach Glück gesucht und dann fing er an zu meditieren und diese Mantras da zu wiederholen. Und da stellte er fest, dass er zum ersten Mal bleibende Glücksgefühle hatte. Und er sagte, das ist gut, das werde ich jetzt auch anderen unterrichten. Hat sich dann ausbilden lassen als Lehrer und unterrichtet andere Leute im Buddhismus. Aufhänger waren die persönlichen Glücksgefühle. Oder Leute, die lange Strecken laufen, sagen, es kann sein, dass da gewisse Glückshormone dann auftreten, die einem motivieren, weiterzumachen. Ja, hier steht also, selig ist derjenige, der die Versuchung standhaft erträgt, der nicht wegläuft, der nicht erliegt, der nicht nachgibt, sondern der einfach sagt, ich komme dadurch mit Jesus. Der würde eine Krone empfangen, und zwar die Krone des Lebens. In der Bibel gibt es 4 Kronen mindestens im Alltag. Einmal kann man eine Krone bekommen bei der Hochzeit. Ja, kann man im Hohenlied nachlesen. Dann hat der König natürlich eine Krone. Ein Sportler kann einen Siegeskranz bekommen. Und in den Sprüchen steht etwas sehr Schönes, dass die Weisung der Eltern wie eine Krone, wie ein Kranz um das Haupt der Kinder sein kann. Also wie etwas, was sie ehrt, wenn sie das aufgreifen. Ja, und hier heißt es also, wenn jemand standhält, würde er eine Krone empfangen des Lebens. Einmal des ewigen Lebens, ist klar, aber auch dieser ewigen Gegenwart Jesu, die ja heute schon da ist. Und dann schließt sich der Kreis. Die Erprobung des Glaubens ist nichts, was uns vom Glauben wegbringen soll, sondern im Gegenteil, was den Glauben stählt und härtet, ihn zur Bewährung führt, zur Geduld. Wir dürfen um Weisheit beten, damit wir das Richtige tun und wissen, dass unser Leben wertvoll ist, weil es Jesus das Leben gekostet hat, dass Reichtum nicht schlecht ist, aber nicht das, worauf wir bauen können, sondern es mehr darum geht, ihn auch auf die Segensbank ein Stück überfließen zu lassen. Und hier am Ende winkt die Krone des Lebens, die denen gilt, die ihn lieben. Ja, ich weiß nicht, wo Ihre Herausforderungen sind, aber ich sehe es als Ermutigung an, für Sie und für mich durchzuhalten, weiterzugehen und zu wissen, eine Erprobung ist nicht etwas, wo wir schimpfen müssen, sondern die wir annehmen lernen und die uns vorbereitet zu dem, was Gott uns dann als Aufgabe gibt und damit ja auch als Segen für unsere Umgebung. Herr Jesus, du weißt, wo jeder in dieser und jener Herausforderung steht. Segne ihn, dass er in der Weise, wie das richtig ist, das aus deiner Hand nehmen kann, wenn es nicht gerade Sünde ist, und dass er durchhält, und du ihn durchbringst und ihm in der Weise, wie du es möchtest, auch deine Krone schenkst.